und herzlich willkommen zu Die Tierklinik, der Podcast für Veterinärmedizin aus Düsseldorf. Wir nehmen heute die erste Folge des Jahres 2025 auf. Wir, das sind Dr. Maximilian Kraus, Chef der Tierklinik Münsterstraße in Düsseldorf. Mein Name ist Hans Onkelbach, Journalist aus Düsseldorf. Hallo Max, schön, dass wir wieder ins neue Jahr steigen.
Ja, erstmal frohes neues Jahr. Ich bin froh, wieder mit dir heute hier zu sein. Und dass wir natürlich das Jahr 25 auch damit beginnen, dass wir uns wieder über schöne, interessante Sachen im Bereich der Tiermedizin unterhalten.
Ich freue mich schon drauf. Und die erste Folge des nach unserem Vorgespräch kann ich schon sagen, das klingt eigentlich wie immer spannend, unterhaltsam, informativ. Sag mal, wen hast du als Gast mitgebracht dieses Mal?
Ich habe heute an meiner Seite oder an unserer Seite, bin ich ganz froh, Karl-Christian Redlich. Er ist bei uns der Oberarzt im Bereich der Radiologie, ist Fachtierarzt für Radiologie und ja, ich denke, Karl kann uns heute relativ viele interessante Sachen erzählen. Herzlich willkommen, Karl. Auch an dieser Stelle nochmal dir. Frohes neues Jahr.
Ja, hallo. Vielen Dank. Schön, bei euch zu sein.
Karl, vielleicht erklärst du mal den Begriff Radiologie. Der klingt für mich so ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht mehr ganz zeitgemäß. Ist das richtig?
Das kann man so sagen. Also, wie Max gerade schon sagte, Radiologe ist, wenn man so will, eigentlich ein älterer Begriff aus der Humanmedizin, der von der Definition her implizieren würde, dass es sich um etwas handelt, was mit ionisierender Strahlung zu tun hat. Früher hätte das bedeutet, dass man in erster Linie natürlich mit Röntgen arbeitet oder Bilder auswertet, die mit Hilfe von Röntgen erstellt worden sind. Das ist eigentlich so, wie wir heute arbeiten, alleine zu kurz gefasst. Es kommen in unserem alltäglichen Arbeitsfeld wesentlich mehr Methoden zum Einsatz, die nicht alle ionisierende Strahlung.
Woher kommt der Begriff denn? Hat das was mit Radium zu tun oder mit Radio? Oder ist das, kannst du das Wort mal ganz kurz, damit die Leute wissen, worüber wir sprechen?
Das hat tatsächlich etwas mit dem ersten Element zu tun, was man entdeckt hat, was eine ionisierende Strahlung hatte oder nachgewiesen hat, dem Radium. Das Radio oder Radiowellen sind selber auch eben elektromagnetische Wellen, aber mit verglichen mit Röntgen Wellen, es hat eine viel niedrigere Energie. Ne? Deswegen erst ab einem gewissen Energieniveau werden diese Strahlen, diese Wellen das machen, was wir eben einerseits uns zum Erstellen von Röntgenbildern oder CT-Bildern eben zu nutzen machen, aber was eben, wie wir ja wissen, auch eine schadhafte Wirkung hat, abhängig davon, wie viel und wie lange wir das anwenden.
Ne? Also nach meinem Eindruck ist das ja mal wieder ein Beispiel dafür, Max, was die Tierklinik alles anbietet. Ne? Ihr habt ja wirklich ein enormes Angebot. Wir haben es ja in den letzten Monaten auch mehrfach erklärt und unter anderem bietet ihr auch diese radiologische Behandlung an.
Genau, also wir bieten die Fachabteilung der Radiologie an und das ist eine von den vielen Abteilungen, die wir glücklicherweise unter einem Dach vernetzen können.
Karl, vielleicht, wie sieht dein Tag aus? Bist du Standby, wenn einer deiner Kollegen deine Hilfe braucht? Gibt es fest vereinbarte Termine, die du auf jeden Fall im Laufe des Tages absolvierst? Erklär doch einfach mal.
Es trifft eigentlich alles zu. Ne? Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Es teilt sich im Wesentlichen, könnte man sagen, in zwei verschiedene Bereiche. Der eine sind eben Termine, die vereinbart und eingetragen sind, die ich morgens oder im Vorfeld in meiner Terminliste finde und dann eben zu dem jeweiligen Zeitpunkt abarbeite. Genauso kommen aber auch viele Sachen eben außerplanmäßig. Das sind entweder Anfragen von Kollegen, manchmal auch von Haustierärzten, die geschickt werden, Bilder zum Auswerten oder eben Untersuchungen, die dann im CT, im MRT stattfinden, terminiert oder auch nicht. Aber es ist alles allen gemein ist, dass es eben irgendetwas mit Bildgebung zu tun hat. Also ich kriege in der Regel irgendeine Form von Bild vorgelegt oder muss sie selber erstellen und werte es aus.
Du hast gerade gesagt, du kriegst Bilder auch von externen Tierärzten und dann wirst du sozusagen zum Diagnostiker. Dann du guckst drauf dann und gibst eine Einschätzung ab.
Das ist richtig. Es kann sein, dass es sich um das Haustier jetzt zum Beispiel Bilder schicken, es handelt sich um ein Tier, was bei beiden in Behandlung war. Sie schicken nochmal das Bild, weil es um eine Kontrolle ging und fragen nach, ob das jetzt so bleiben kann. Einfaches Beispiel könnte sein, es gab eine Lungenveränderung und in der Rücküberweisung stand, dass nach 2 Wochen nochmal kontrolliert werden sollte. Dann machen die möglicherweise vor Ort das Bild, schicken es einmal und fragen nach, ob das damit jetzt erstmal abgeheilt ist. Oder es kann genauso sein, dass ihnen selber irgendwas aufgefallen ist, sie uns ins Bild schicken oder eine Vorab-Einschätzung wünschen, welche weiterführende Untersuchung jetzt zum Beispiel sinnvoll wäre, bevor der Patient dann überwiesen wird.
Also ich habe im Vorfeld einen Begriff gelernt, den ich eigentlich sehr einleuchtend finde, das ist bildgebende Diagnostik. Und das sind die verschiedenen Bereiche. Ja. Verteilen wir es doch einfach mal. Röntgen kommt vor. Wann sagt ihr, wir müssen ein Röntgenbild machen?
Röntgen ist ja oft eigentlich die Methode der Wahl, wenn man mit irgendwas beginnt. Weil das natürlich wach geht, Röntgen auch wie das Ultraschall, aber wird Karl sich gleich sicherlich noch mehr zu sagen, aber das sind erstmal die zwei Techniken, die beim wachen Patienten meistens gehen. Das heißt, wenn du einen Polytrauma-Patienten hast, damit möchte ich sagen, einen Hund, vielleicht auch eine Katze, die angefahren ist vom Auto, und dann machst du einfach mal ein Übersichtsbild, um zu schauen, ob jetzt die Lunge in Ordnung ist oder ob viele Brüche da sind. Das ist so die Übersicht. Das geht dann natürlich wach.
Das Tier ist, habe ich das richtig verstanden, bei wachen Patienten?
Das geht bei wachen Patienten anders. Die Computertomographie und die Kernschmitttomographie, da bedarf es meistens Minimum einer Sedation, manchmal so oder meistens aber auch einer Narkose. Aber
Moment, bleiben wir mal bei, also angefahrene Katze, ist nicht klar, wie ist die verletzt? Ohne Zweifel, sie ist verletzt, also ihr sagt erstmal Röntgen. Aber wie kriegt das Tier dazu, auf diesem Röntgentisch ruhig zu? Wird die fixiert irgendwie oder wie
macht die das? Die wird meistens von ein oder besser eigentlich zwei Personen fixiert, dass man ein gutes Röntgenbild machen kann.
Und da kann man auch zum Beispiel eine Lungenverletzung kann man mit Röntgen feststellen?
Da möchte ich jetzt noch Karl nicht vorgreifen. Du kannst die ein oder andere Verletzung kannst du sehr gut sehen.
Ja.
Für die ein oder andere Fragestellung ist das Röntgen auch sicherlich, Karl, du korrigierst mich, sicherlich auch aussagekräftig und völlig ausreichend. Aber es gibt einige Sachen, wo wir sagen, ja, da wollen wir mehr Informationen haben. Da reicht es einfach nicht mehr aus.
Karl, wie oft kommt Röntgen vor bei euch?
Sehr viel. Also, wie Max schon sagte, das ist aufgrund der Tatsache, dass es schnell und einfach angewendet werden kann, dass im Prinzip alle Ärzte in der Klinik dafür ausgebildet sind, Röntgenaufnahmen zu machen, sie im besten Fall auch schon mal selber ein bisschen auszuwerten, werden jeden Tag sicherlich irgendwas zwischen 50 und 100 Röntgenaufnahmen gemacht in der Klinik.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, eben im Vorgespräch, ist Ultraschall noch häufiger.
Es spielt insofern jetzt eine vielleicht noch etwas übergeordnete Rolle, weil wir uns damit eben doch noch gezielter an bestimmte Organe ranbewegen können. Und auch das ist wie das Röntgen in erster Linie eine Wachuntersuchung. Das spielt mal abgesehen von dem, sagen wir, Praktikabilitätsfaktor für viele Besitzer auch eine große Rolle, dass wir ihnen erstmal etwas sagen können zu dem Fall, zu den Perspektiven, zu den Risiken, bevor eine Narkose stattfindet. Das ist daher bei sehr vielen Fragestellungen die erste Wahl.
Nun hat jeder von uns ja wahrscheinlich schon mal eine Ultraschalluntersuchung erlebt, beim Gastroenterologen, beim Urologen, was weiß ich. Wie stelle ich mir das bei Hund, Katze, Maus vor? Genau so, auch mit so einem, geht ihr da auch mit so einem, wie nennt man das Teil eigentlich? Ist das ein Sensor über den Körper?
Ein Schallkopf.
Ein Schallkopf. Mhm. Wieder was gelernt. Wofür ist dieses Gel eigentlich? Das ist wirklich eklig.
Also es hat tatsächlich mehrere Funktionen. Einige davon sind wichtiger, andere sind theoretisch ersetzbar oder verzichtbar, aber was es vor allem macht, ist, es gewährleistet eine bessere Ankopplung zwischen der Haut und dem Schallkopf. Die Schallwellen brauchen ein Medium, durch das sie sich bewegen können. Mhm. Und da, wie wir sicherlich alle wissen, Schall sehr gut in Flüssigkeiten sich bewegen kann. Ne? Wir können unter Wasser auch ganz gut was hören. Ihr könnt jetzt vielleicht eine Stimme nicht klar identifizieren, aber die Möglichkeit von Schall, sich in Flüssigkeit zu bewegen, ist sehr gut. Dementsprechend ist das für die Sonographie, für die Ultraschalluntersuchung eben sehr wichtig. Und wenn wir den Schallkopf jetzt einfach so auf die trockene Haut setzen, ist zwischen dem Schallkopf und der Haut im Prinzip da ist ein gewisser Fettfilm auf der Haut, aber das reicht nicht aus, für die Schallwellen, dort einzudringen und dann uns innerhalb der Bauchhülle zum Beispiel ein gutes Bild zu liefern. Das bedeutet also, das Ultraschallfilm, der bildet eine Vorlaufstrecke. Die ist zwar relativ dünn, aber dadurch können die Schallwellen dann sich bewegen. Das Gel wird bis zu einem gewissen Maße auch in die Haut einziehen. Ne? Ähnlich wie wenn du jetzt lange in der Badewanne sitzt und deine Haut etwas faltig wird, die nimmt Wasser auf. Ne? Und dementsprechend kann sie auch das Gel aufnehmen. Wir machen vorher etwas Alkohol auf die Haut. Das wiederum dient der Entfettung. Das heißt also, die Fettschicht auf der Haut wird dadurch ein bisschen unterbrochen und das Einziehen des Gels wird verbessert und meistens merkt man während des Schalls, dass so nach einigen Minuten das Bild auch immer schärfer wird, weil das Gel mit der Zeit einzieht.
Interessant. Habe ich nicht gewusst. Jetzt wissen wir ja, dass eure Patienten in der Regel ein Fell haben, also Haare. Müssen die weg? Wenn ja, wie macht ihr das?
Es kommt darauf an, was für eine Untersuchung du machst. Wir haben uns jetzt, würde ich sagen, primär über Bauchultraschall unterhalten, ne? Und da müssen sie an sich weg. Also es gibt natürlich bestimmte Rassen oder Individuen, die weniger oder manchmal sogar gar keine Haare haben. Das gibt es ja, aber das bildet eher die Ausnahme. Bei den meisten Patienten wird man ein mehr oder weniger dichtes Fell am Bauch vorfinden. Und das stört beim Schallen. Also das führt zu sogenannten Ankopplungsartefakten. Bedeutet, innerhalb dieses Gelfilms hast du dann Haare kleben. Und an denen prallt im Prinzip der Schall ab. Darunter wird es dunkel. Es ist so, als wenn du mit einer Taschenlampe in einen Raum leuchtest und da steht dir irgendwo eine Standuhr im Weg. Hinter der Standuhr siehst du nichts.
Ein schönes Bild, Karl, wirklich. Jetzt kann ich mir richtig vorstellen, dass die Haare wirklich innerlich sind. Wie reagieren die Eigentümer der Patienten? Sind manche dagegen, dass die Katze oder der Hund rasiert wird?
Ja, das gibt's schon. Also
echt? Mit welcher Begründung?
Also es gibt tatsächlich bestimmte Hunde, die reagieren auf eine Rasur empfindlich. Die haben vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht, waren irgendwo, wo rasiert werden musste. Die Haut hat sich danach stark gerötet oder entzündet. Das ist auch sicherlich einer der verständlicheren Gründe, warum das sein kann. Ansonsten hört man ab und zu, dass die Hunde eben oder Katzen sehr langsam nachwachsendes Fell haben. Insbesondere wenn die Tiere etwas älter sind. Das heißt, es kommen vielleicht nach einem Vierteljahr zu dir zu einer Kontrolle und das Fell ist noch gar nicht nachgewachsen oder kaum. Ne? Bedeutet also, wenn jetzt die entsprechend kalte Jahreszeit ansteht, haben die Besitzer manchmal Bedenken, dass ihre Tiere frieren. Es gibt auch ein paar exotischere Gründe, warum das nicht gewünscht ist. Hunde schon zum Beispiel, dass sie sagen, also sie wollen demnächst mit ihren Tieren zu einer Ausstellung und möchten keinen nackten Bauch. Das kann sein. Das sind aber wirklich Ausnahmen. Also A, kannst du die meisten davon durch irgendwelche Maßnahmen entweder verbessern oder aufheben. Und mit einer guten Erklärung, ich meine, so eine Untersuchung hat ihren Preis, so ist das nun mal, ne? Und dementsprechend wollen wir natürlich alle das Maximum an Qualität da rausholen. Und wenn wir den Besitzern sagen, ohne Rasur müssen sie leider einen mehr oder weniger starken Qualitätsverlust hinnehmen, was wir eigentlich vermeiden möchten. Das werden die meisten Besitzer verstehen und in der Regel versuchen dann einen Mittelweg zu finden.
Nochmal zu meinem Verständnis, wenn du das machst, also ein Hund oder eine Katze schallt, ich sag mal am Bauch, ist das Tier dann sediert schon oder wird es einfach vom Halter so festgehalten, dass es dann geht? Oder wie macht ihr das?
Nein, also die absolute Mehrheit der Hunde und Katzen lassen sich gut im wachen Zustand schallen. Wir brauchen dafür immer eine erfahrene Helferin, die das mitmacht, die das Halten mit übernimmt. Wenn die Tiere einigermaßen ruhig sind, machen die eigentlich das Gros, also das Halten der vorderen Hinterbeine. Die Untersuchung findet beim Bauch in Rückenlage statt, in einer entsprechenden Schalenkissen, wenn man so will. Und wir setzen die Besitzer in der Regel ans Kopfende, damit die gewohnte Stimme vorne ist und kraulen ihre Tiere ein bisschen, lenken sie ein bisschen ab und die Helferin und der jeweilige Arzt machen dann den Rest.
Da würde ich mir auch schalen lassen.
Einige schlafen sogar ein während des Schalls.
Das tut ja nicht weh. Also das
Nein, das tut nicht weh. Im Gegenteil, es ist eigentlich,
eigentlich Bauchkram.
Im Idealfall so wie zu Hause im Körbchen. Tatsächlich kann man auch viele Tiere, die am Anfang etwas unruhig sind, durch einen Moment kraulen am Bauch beruhigen. Die merken dann, oh, passiert erstmal nichts. Bevor man jetzt den Rasierer holt, sollte erstmal ein bisschen kraulen. Das, vor allem Hunde reagieren oft sehr positiv drauf.
Jetzt weiß ich durch unseren Podcast hier, Max, wir haben ja nur wirklich über alle möglichen Tiere hier geredet, die bei euch vorstellig werden. Was war denn so das Kleinste oder Exotischste, was du jemals geschallt hast, Karl?
Also ich denke, alles, was so die Größe eines Hamsters hat, das ist schon sehr klein. Ne? Und mit unseren Schallköpfen, wir haben zum Beispiel einen sogenannten Hockeystick. Der heißt so, weil er wirklich aussieht wie ein kleiner Hockeyschläger. Der ist dafür gedacht, um also Strukturen, die sehr nah an der Oberfläche und eventuell sehr klein sind, darzustellen. Heißt, er hat eine sehr hohe Auflösung. Das benutzen wir primär für orthopädische Fragestellungen, für Sehnen, Bänder, Gelenke, Muskeln, alles, was sich unter Umständen nah an der Oberfläche befindet. Dementsprechend kann man damit aber auch sehr kleine Organe schallen. Die Niere eines Hamsters, die wird jetzt unwesentlich größer als eine Linse sein, würde ich mal sagen, ein bisschen mehr. Und dafür braucht man schon ein sehr hochauflösendes Gerät. Und mit diesem Hockeystick machen wir das mitunter bei Hamstern oder kleinen Mäusen. Das funktioniert. Damit kann man auch die Niere, die Gebärmutter, die Leber.
Kann man sehen bei diesen Witzlingen.
Das geht. Das geht sogar also recht gut, muss man sagen. Das ist jetzt nicht so, dass man da, wenn die Sichtverhältnisse das gestatten, jetzt lange suchen muss. Das kriegt man schon gut rein.
Kann man auch Exoten oder Vögel schalen?
Ja, das wiederum machen unsere, wir haben ja eine relativ große Vogelabteilung oder Exotenabteilung. Die schallen ihre Patienten eigentlich in der Regel selber. Es kommen aber ab und zu auch mal Anfragen, dass jetzt zum Beispiel eine Schildkröte geschallt werden muss. Das habe ich, bevor ich in der T-Klinik angefangen habe, eigentlich noch nie wirklich gemacht. Mir war auch nicht bewusst, wie das funktioniert, aber die haben mir das ein bisschen gezeigt. Und man kann bei Schildkröten zum Beispiel an den Hinterbeinen, wenn man die so ein bisschen abspreizt, unter den Panzerschellen und bekommt, also das war bisher primär bei Fragestellung der Niere, aber ich war überrascht, wie gut die Bilder werden.
Das heißt mit anderen Worten, du greifst der Schildkröte unter den Panzer dann.
Also. Das machen die Kollegen, ich halte nur den Schallkopf.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie kriegst du die Schildkröte aus dem Panzer? Nee, aber klar, leuchtet ein.
Die haben ihre Tricks.
Also Max, ich bin mal wieder beeindruckt von euch und eurem Team.
Das sind ja bis jetzt, hat Karl ja nur was über das Röntgen und das Ultraschall gesagt. Ja. Neben dem hat er natürlich auch noch viel mit der Schnittbildgebung zu tun. Also was wir eben gesagt haben, einmal die CT-Computertomographie und die MRT, die Kernspintomographie. Das sind auch große Bestandteile seiner täglichen Arbeit.
Wann kommt MRT oder CT zum Einsatz? Wer entscheidet das überhaupt?
Also in unseren Abläufen, die wir im Computer haben, sollte es im Idealfall so sein, dass wir es zusammenscheiden. Also dass der jeweilige Auftraggeber eben den Fall einmal kurz übermittelt und sagt, okay, was würdest du vorschlagen? Machen wir ein CT, machen wir ein MRT? Andererseits ist es im Ablauf, im Alltag ein so fest verankertes Geschehen, dass viele Ärzte das schon selber entscheiden oder schon einen entsprechenden Termin für ihre Patienten vereinbaren bei uns im Haus. Das heißt also, dass dieses Vorgespräch wegfallen kann und direkt zu der Untersuchung gegangen wird. Auf die Frage, wann das gemacht wird, das könnte jetzt ein langer Diskurs werden. Wenn man jetzt mal so die zwei oder drei wichtigsten herausnehmen würde, ist der erste Grund auf jeden Fall immer die räumliche Auflösung. Der Unterschied zu anderen bildgebenden Verfahren ist bei Schnittbildverfahren immer, dass wir im Prinzip, weil es 3D ist, an jeden Winkel des Körpers kommen. Das kann beim Röntgen, beim Ultraschall je nach Ausgangslage sehr stark eingeschränkt sein. Also wenn wir uns wirklich den ganzen Körper komplett angucken wollen, brauchen wir ein Schnittbildverfahren. Das ist ein wichtiger Grund, weswegen das gemacht wird, weswegen wir zum Beispiel nach einer Röntgenuntersuchung vom Brustkorb, wo gewisse Auffälligkeiten waren, sagen, das müssen wir uns in 3D angucken, heißt also zum CT gehen. Zweiter Grund ist häufig, dass es Strukturen sind, wo wir gar nicht anders reinkommen. Den Kopf zu röntgen gibt ein Bild, aber darauf ist das Gehirn nicht wirklich zu sehen. Wir können das Gehirn schallen, aber nur bei jungen Tieren oder bei Rassen, wo die Fontanelle, also die Schnittstelle zwischen den Schädelknochen offen ist oder offen bleibt. Alles andere ist im Prinzip ohne ein Schnittbildverfahren nicht wirklich darstellbar. Das ist ein sehr wichtiger Grund. Das gleiche gilt auch für die Wirbelsäule zum Beispiel, wo wir definitiv ein Schnittbildverfahren brauchen. Das dritte sind, wie Max schon erwähnt hat, Traumapatienten, also wo wir unter Umständen viele verschiedene Verletzungen haben oder Probleme, die wir so im Vorfeld noch gar nicht erkennen können. Und es muss natürlich unter Umständen schnell gehen. Wir müssen zügig wissen, was da los ist. Das ist eine, zumindest das CT, eine vergleichsweise schnelle Methode, um einen großen Raum abzudecken.
MRT, CT heißt Röhre, oder? Wie ist das? Kann man das anders machen?
Also es gibt verschiedene Bauarten. Es muss jetzt nicht automatisch eine richtige Röhre sein im Falle des MRs. Bei uns ist es eine Röhre. Es gibt aber auch sogenannte offene Systeme, wo das mehr einem Hufeisen ähneln würde. Ja, aber es ist tatsächlich bei unserem Gerät eine Röhre, wo der Patient auch bei beiden Geräten durchgefahren wird.
Und klar, das Tier ist dann sediert. Das wäre ja anders gar nicht machbar.
Also Sedierung wäre bei Hunden und Katzen das Minimum, es sei denn, du hast jetzt einen Patienten, der durch einen Unfall wirklich komplett demobilisiert ist und sich kaum bewegt, dann würde das auch gehen. Standard ist, dass wir das in Narkose machen, also die Tiere sind nicht bei Bewusstsein, während wir fahren. Es ist aber zumindest für das CT möglich, das in Sedation zu machen. Das heißt, die Tiere sind ruhig gestellt mit Medikamenten, sind aber bei Bewusstsein, liegen aber so ruhig und entspannt, dass sie...
Also schlafen sozusagen oder sind in einem schlafähnlichen Zustand.
Sie dösen, nennen wir es mal dösen. Ne? Aber sie sind ansprechbar, wir können theoretisch jederzeit aufwecken. Das würde in einer Narkose nicht gehen.
Ja.
Wenn wir jetzt zum Beispiel, was auch durchaus häufig mal ins CT geht, an ein Kaninchen denken, die wiederum fahren wir überwiegend wach. Die werden in eine kleine Box gesetzt, in der es dunkel ist und da verhalten die sich auch für die kurze Zeit, die wir das CT machen, so ruhig, dass man qualitativ gute Bilder bekommen kann.
Und diese Box, aus welchem Material ist sie? Die stört nicht bei der Bildgebung, oder was?
Das darf natürlich jetzt nicht irgendein Material sein. Und was immer du um oder in der Nähe des Patienten hast während einer Schnittbilduntersuchung, wird die Bildqualität beeinflussen. Das lässt sich nicht vermeiden. Und das wird diese Box auch. Die Box ist aus einem Kunststoff. Aber gemessen an der Dichte, die dieser Kunststoff hat, wird das die Bildqualität jetzt in dem Sinne nur bedingt mindern. Also das kann man in Kauf nehmen.
Für mich wäre wieder ein Beispiel dafür, Max, so Tiere sind Familienmitglieder. Ein Kaninchen in CT, das ist ja ein irrer Aufwand. Das kostet viel Geld, aber es gibt Leute, die machen das.
Ja, definitiv, weil wir ja auch natürlich versuchen, mit den bildgebenden Verfahren einfach ein hohes Niveau, einen hohen Standard gewährleisten zu können. Und wir können natürlich gerade beim Kaninchen, wo wir viel Gas auch manchmal in der Bauchhöhle haben, können wir mit dem Ultraschall wenig sehen, wegen des Gases, weil das ist ja eine Auslöschung. Und dann sind wir halt gezwungen, ein CT zu machen, weil wir da einfach an diese Ecken, was Karl eben gesagt hat, auch drankommen können.
Was man gerade bei Schnittbildverfahren und dem dazugehörigen Preis auch immer bedenken muss, weswegen das eben auch immer mehr nachgefragt wird, ist das Ergebnis, was man dadurch bekommt. Natürlich kostet es viel Geld und es ist sehr aufwendig. Aber wenn man es vergleicht mit den Kosten, die dadurch entstehen, dass ein Fall eben nicht richtig abgeschlossen wird, dass wir keine abschließende Diagnose haben, nicht wirklich wissen, was dem Tier fehlt und die Therapie vielleicht auch gar nicht so aufbauen können, nicht so effizient, wie es sein sollte, geht möglicherweise dadurch mehr Kosten verloren, als wenn wir zu einem Ziel kommen. Und das kann gerade bei Kaninchen schnell der Fall sein, weil da geht es oft um Fragestellungen im Kopfbereich, im Zusammenhang mit den Zähnen. Und das lässt sich mit dem Röntgen einfach nur sehr viel schlechter aufarbeiten. Und das nehmen deswegen die Besitzer aus gutem Grund oft auch in Anspruch, weil wir ihnen natürlich erklären können, was der Vorteil ist eines solchen Schnittbildverfahrens.
Das heißt, mit die anspruchsvollere Diagnostik mit MRT oder CT bringt eine präzisere Diagnose und damit eine kürzere, bessere Therapie, die am Ende sowohl finanziell wie auch vom Aufwand her im Grunde sich lohnt oder wo es sinnvoll ist, das so zu machen.
Wenn wir nochmal an diese drei Gründe, nach denen du gefragt hattest, warum ein solches Schnittbildverfahren gemacht wird, wenn wir daher nochmal zurückkehren, dann ist es definitiv so, dass in den Fällen das CT oder das MRT das Mittel der Wahl sind. Natürlich gehört es auch zu der Arbeit mit dazu, den Kunden zu erklären, welche Untersuchungsmethode jetzt die richtige wäre. Und sofern wir vielleicht erstmal mit einer kleineren Maßnahme anfangen können, würden wir das normalerweise auch tun. Aber es kann je nach Krankheit, je nach Fragestellung relativ schnell sein, dass ein solches Schnittbildverfahren die anderen aufwiegt, dass wir das so einfach nicht erreichen können.
Ich muss nochmal nach den Vögeln und Exoten fragen. Auch die werden durchaus bei dir vorstellig und werden per CT oder MRT untersucht. Passiert sowas?
Wenn wir es jetzt mal auf den Bereich der Exoten ausweiten, dann ja. Also tatsächlich ist es recht häufig, dass unser Kollege von den Exoten mit CT-Bildern vor allem von Schildkröten kommt und sagt, die wiederum lassen sich natürlich sehr gut im CT fahren, weil die blickt man einfach nur hin. Da wird ein Klebeband drüber gezogen, dass sie an Ort und Stelle bleiben, damit der Panzer sich nicht bewegen kann. Aber darüber hinaus kannst du sehr schöne, scharfe Bilder machen. Und durch den Panzer kommen wir ja auch nicht so ohne weiteres durch. Also mit dem Scheil ist es außerhalb jetzt der Nieren zum Beispiel schwierig. Die gehen häufiger ins CT und ein Teil werten die natürlich selber aus, aber ab und zu gucken wir uns das auch mal zusammen an und so sieht man dann mal eine Schildkröte.
Was war denn so das, ja, ich sag mal, ungewöhnlichste, exotischste Tier, was du jemals in so eine Röhre geschoben hast? Also jetzt mal abgesehen von der Schildkröte, die du mit Klebeband fixiert hast.
Das kann man gut beantworten. Auch da würde ich sagen, es sind eigentlich drei. Aber aus der letzten Vergangenheit würde ich definitiv unser Faultier nennen. Ja. Das wäre
ein Faultier.
Korrekt.
Wo kam das denn?
Es kam aus einer privaten Haltung.
Ja.
Hatte Probleme mit dem Fressen, wenn ich das richtig erinnere.
Zahnprobleme.
Haben wir ein Ganzkörper-CT gemacht. Muss natürlich nochmal bei der Anatomie ein bisschen nachschlagen. So oft sehen wir das nicht, aber
ein Faultier. Musstest du aber nicht sedieren, bewegt sich ja eh nicht.
Das war in Narkose. Doch.
Das war in Narkose, ja.
Okay. Die bewegen sich zwar sehr langsam, aber doch zu schnell, um jetzt eine wackelfreie Lunge zu sehen. Das ging nicht. Und da, wie Max schon sagte, sich nachher die Zähne als Ursache herausgestellt haben, musste danach auch was gemacht werden. Dementsprechend haben wir uns von vornherein entschieden, das in Narkose zu machen. Ansonsten eine Hyäne, eine Kegelroppe.
Wo kam die her? Private Haltung?
Das war ein Zoo aus Gelsenkirchen, die uns die gebracht haben. Und
Was hatte die Hyäne?
Das war zum Zeitpunkt der Untersuchung unklar. Es hat sich aber auf die Nieren dann fokussiert. Also man hat im CT gesehen, dass da etwas nicht in Ordnung war. Wir sind dann tatsächlich in der Narkose nochmal zum Ultraschall gegangen und haben damit nochmal Aufnahmen gemacht. Aber die weiteren Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass es ein Nierenproblem war.
Und konnte dem Tier am Ende geholfen werden?
Das habe ich nicht mehr weiter verfolgt.
Was war das dritte?
Eine Kegelrobbe. Das hat eine Freundin von mir, die in einem Zoo Tierärztin ist, hatte das angefragt. Und diese Kegelrobbe hat es dann auch auf, wir hatten so für die DVDs, auf die die CT-Bilder für die Besitzer und die Haustierärzte gebrannt werden, gab es eine kleine Hülle. Und vorne auf dieser Hülle wurde dann, weil es so lustig war, ein Bild von dieser Kegelrobbe im CT.
Aber die hast du nicht, du hast nur die Bilder gesehen und diagnostiziert.
War auch dabei, als die
Kegelrobbe
gefahren wurde. Ja.
Max, also ich bin mal wieder sprachlos. Faultier, Kegelrobbe, unglaublich.
Ja, passieren spannende Dinge in der Tiermedizin. Ja.
Letzte Frage noch an dich, Karl. Du hast Veterinärmedizin studiert. Ja. Ab wann hast du dich spezialisiert auf Radiologie für Veterinärmedizin?
In so einem zweiten Jahr.
Da war dir klar, das ist deins.
Also es gab zu der Zeit eine Vakanz in dem Bereich und ich hatte die Möglichkeit, die zu nehmen und ich fand es interessant. Es war zu der Zeit nicht die einzige Option, aber mein späterer Tutor, der mir das angeboten hat, was er so an Untersuchungen gemacht hat, wie er sie so präsentiert hat und in den Meetings gezeigt hat, fand ich sehr interessant und aufschlussreich und habe dann mal für ein Jahr das probiert und bin dabei geblieben.
Wie lange bist du jetzt schon hier in Düsseldorf?
Ziemlich genau anderthalb Jahre.
Tja, Max, wirklich mal wieder faszinierend, was ihr so macht da.
Ja, wie ich eben schon gesagt habe, das ist ja wirklich faszinierend, spannend, abwechslungsreich und wir sehen zum Glück viele schöne, interessante Fälle und noch schöner ist, wenn man die natürlich, die Patienten, ja, die krank zu uns kommen, gesund nach Hause entlassen kann.
Karl, vielen Dank.
Sehr gerne.
Also ich bin wirklich beeindruckt von dem, was du da machst, was ihr da macht. Max, wissen wir schon, was wir beim nächsten Mal machen oder lassen wir Ankündigung weg?
Ich überrasche euch beim nächsten Mal, denke ich, auch wieder mit einem interessanten Gast.
Ja, das hast du beim letzten Mal schon gesagt, das ist dir gelungen.
Ja, ich möchte natürlich den Spannungsbogen auch immer hochhalten.
Ja.
Und ja, also wenn du mir das Kompliment gibst, dass es mir gelungen ist, dann nehme ich das für das nächste Mal direkt wieder mit.
Wir machen das so. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch. Karl, danke für deine Anwesenheit. Hans hat mich wieder gefreut und ich verabschiede mich mit den besten Grüßen in die Republik.